Hallöchen zusammen. Bei mir geht es heute nicht wie beim Sommer um Ehehygiene, sondern tatsächlich eher um Bier und Feuerwehrleute.
Das wiederum fördert unter anderem die Gefahr für Krampfadern, Schlaganfälle und, aufgepasst, Stuhlgangohnmacht. Habt ihr davon schon mal gehört?
Dann ist doch wieder der Dr. Sommer hier genau. Unterwegs. Letztes Mal stirbst du beim Friseur.
Genau, also das ist, ich habe das nur mal ab und zu, das ist so das Gefühl, dass man kurz vor einer Ohnmacht steht, wenn jemand anders Stuhlgang vorher hatte. Und da irgendwie dann...
Hey ho, howdy ho, herzlich willkommen zu Folge 115 von Voll in die Presse, dem Medienpodcast des Wahnsinns. Wir haben uns hier gerade schon beim Einstieg so kaputt gelacht, dass ich tränende Augen habe. Das habt ihr leider nicht hören können. Ich hoffe, wir kriegen die Stimmung ein bisschen rüber gerettet in die Folge, denn wir haben wieder viele spannende, lustige, skurrile und, wenn man den Sommer richtig kennt, medizinische Themen für euch vorbereitet. Mal schauen, ob es heute um eingewachsene Fußnägel geht oder doch was Geileres. Auf jeden Fall mit mir zusammen durch die Medienlandschaft führen werden. Zu meiner Rechten.
Genau. Beef Rogers, Hallöchen zusammen. Bei mir geht es heute nicht wie beim Sommer um Ehehygiene, sondern tatsächlich eher um Bier und Feuerwehrleute.
Yes.
Ja, hier ist der Apollo Ferrari und ich erkläre euch, wie viel Lebenszeit euch eigentlich anstrengende Leute kosten.
Oh, viel.
Ich gucke in die Runde.
Der Sammer ist wie immer auch dabei und ich habe was zu Insekten, aber das müsst ihr euch genau anhören, dann kann man nicht so gut erklären.
Insekten hatten wir letztes Mal auch schon, Insect Wars, nicht zu verwechseln mit, ne?
Ja.
Incest Wars, das war einer der Jokes vor der Sendung. Und der Sammer hat seit der Folge 114 auch den Co-Namen Dr. Sammer. Da werden wir doch immer jetzt drauf zurückkommen, wenn du irgendwas Medizinisches bringst, nachdem du erst der Chefjurist warst.
Ja, ich habe auch schon ein paar Hunde vergraben.
Ja, auch eine Retourkutsche. Hört mal rein. War auch eine lustige letzte Sendung, denn wir haben viele Themen gestriffen und das möchten wir heute auch. Mein Name ist Ben Cartwright und ich habe smarte Unterhosen und smarte Autos im Gepäck und die lustigen Geschichten, die sie da so schreiben. Ganz unterschiedliche Stoßrichtungen, aber wir haben uns gerade spontan darauf verständigt, dass der Prollo heute mal den Einstieg macht.
Ach so, haben wir ja. Das? Gut,
haben wir.
Folgendes, eine kleine Verbraucherinformation. Wer ist nicht schon mit 50 Sachen in der 30er-Zone geblitzt worden, weil er dringend pullern musste? Keiner, außer einer, der jetzt tatsächlich vom Amtsgericht Dortmund ja, den Kürzeren gezogen hat. Der Fahrer eines entsprechend geblitzten Fahrzeugs hatte plötzlich einen Harndrang geltend gemacht für die Geschwindigkeitsübertretung. Das ließ der Richter soweit auch gelten, denn der Messbeamte konnte sich wohl noch erinnern, dass der Fahrer nach dem Anhalten sofort nach einer Toilette verlangt hätte und Harndrang geltend gemacht habe, wie hier zitiert wird. Dennoch, das ist natürlich keine notstandsähnliche Handlung, wie es im Juristendeutsch heißt. Der Richter hat auch Alternativvorschläge gemacht. Was wären eure Alternativen zum Vollgas zur Toilette?
Einnässen.
Ich hätte jetzt gesagt anhalten. Also wäre vielleicht das Simpelste.
Ja, eins von zwei habt ihr schon. Richtig, einnässen, einfach laufen lassen oder einfach Windeln tragen. Auch eine Alternative für diejenigen, die wie in dem Fall auch öfter mal Harndrang verspüren oder eine schwache Blase haben.
Oder nicht so viel Bier beim Autofahren trinken.
Ja, richtig. Ja, ein bisschen zurückhalten. Der Fahrer, den es erwischt hat, der ihn hat offenbar auch eine entsprechende Erkrankung geltend gemacht, dass er halt öfter mal dringend muss. Und wer sich in Kenntnis seiner schwachen Blase ans Steuer setzt, muss eben auch im Zweifel einnässen. Deswegen in der 30er-Zone. Ich fahre stets 37, das ist mit 3 km/h Abzug, reicht das genau unterm Radar durchzufliegen.
Prollo, ich habe mal eine Frage, du bist doch Experte. Was ist denn, wenn ich Darmdrang im Parkhaus verspüre? Was mache ich denn dann?
Ja, im Parkhaus hat man ja sicher stets die Möglichkeit, auch das Fahrzeug zu verlassen. Das würde ich an der Stelle auch empfehlen. Das Wort Fahrstuhl kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie wir auf solche Themen immer kommen mit dir.
Ich versuche nur selbstreferenziell zu sein.
Ja, das ist großartig. Ich weiß gar nicht, ich kriege hier in kurzer Zeit zwei Überleitungen hintereinander von Latz geknallt. Muss jetzt direkt diese nutzen. Der Prollo hat alles richtig gemacht. Also die Jungs haben jetzt ja gerade drauf angespielt. Wer es nicht mitgekriegt hat, in einer der vergangenen Folgen hat der Prollo erzählt, dass er er hat ein Geständnis abgelegt, dass er im öffentlichen Parkhaus schon mal sein Geschäft gemacht hat.
Genau, seine Notdurftverriegelung.
So, genau. Und wieso der Prollo damals alles richtig gemacht hat, das möchte ich euch heute kurz erzählen. Ja,
schön.
Es ist nämlich so, dass hier bei, ich glaube, was ist das? T-Online? Nee, Quatsch, ach, überhaupt nicht. Das ist chip.de, also das ist ja auch ein Gesundheitsmagazin bekannt.
Chips.de.
Aufbauend auf dem Buch Damen mit Charme von Julia Enders hat chip.de darauf hingewiesen, dass es überhaupt nicht gesund ist, so wie wir hier in Westeuropa das immer tun, sich auf so ein normales Klo zu setzen mit dann 90 Grad Winkel bei den Beinen, also zwischen Oberschenkeln und Waden, sondern dass es viel gesünder ist, das in der Hocke sein Geschäft zu verrichten. Und ich gehe mal davon aus, Prollo, dass das damals so war im öffentlichen Parkhaus. Ja. Und ich hoffe es jedenfalls, dass du nicht gestanden hast vielleicht. Und
voll übergebeugt ist die Wand.
Er hat nur die Tat gestanden. Aber
genau, ja. Die Wand war sein Zeuge.
Ja, und das hat tatsächlich aber auch seinen anatomischen Hintergrund, seinen ernsthaften. Der Darm wird nämlich so quasi abgeknickt durch das Sitzen. Und das führt dann dazu, dass besonders viel gepresst wird. Und das wiederum fördert unter anderem die Gefahr für Krampfadern, Schlaganfälle und, aufgepasst, Stuhlgangohnmacht. Habt ihr davon schon mal gehört?
Nee, also dann ist doch wieder der Dr. Sommer hier genau. Unterwegs. Letztes Mal stirbst beim Friseur.
Genau, also das ist, dann, ich habe also, das nur mal ab und zu, das so das Gefühl, dass man kurz vor einer Ohnmacht steht, wenn jemand anders Stuhlgang vorher hatte und da irgendwie da ein Shitstorm ist. Also das ist irgendwie dann schwierig, aber
Auch das Wort Nachpressen fällt hier. Nachpressen sei auch gefährlich, weil es irgendwie zu einem Mastdarmvorfall führen kann. Und insofern, also das schottische Gesundheitsamt, ja, das ist anscheinend eine offizielle Empfehlung, die empfehlen, weil eben die Toiletten bei uns hier in Westeuropa sind, wie sie sind, aufrecht und entspannt zu sitzen. Also irgendwie nicht so zusammengesackt, also merkt euch das, aufrecht und entspannt. Und jetzt passt auf, Ärzte raten auch dazu, dass die Sitzung nicht ewig dauert, sondern idealerweise nicht länger als 2 Minuten. Also ich weiß jetzt nicht, wie das so bei euch im Schnitt der Fall ist. Im Handy-Zeitalter ist es, glaube ich, jetzt nochmal problematischer geworden.
Gefährlich, ja, gefährlich. Ja.
Echt?
Nee. Ja. Also ich meine tendenziell gefährlich.
Sitzt ihr freiwillig lang in eurer Stinkebude da irgendwie? Das ist doch völlig sinnlos. Also am Handy kann man auch
Licht und Klar spielen. Also bei mir riecht es nach Pfefferminz.
Hat nicht jeder so einen schönen Thron wie du hier wie.
Das kann ja nicht sein. Nee, also ich gehe aufs Klo, weil ich aufs Klo muss und nicht, weil es da so geil ist, in Anführungsstrichen. Und ich da jetzt denke, jetzt muss ich mal 2 Stunden hier am Handy zocken, das ist völlig sinnlos. Nee. Nicht.
Also es gibt übrigens einen Trick, den möchte ich jetzt abschließend dann auch noch sagen. Bevor ihr eure Darmgewohnheiten hier zu detailliert irgendwie diskutiert werden. Es gibt einen Trick, um dieses Problem mit den Toiletten, mit dem 90-Grad-Winkel zu umgehen. Und zwar, ihr könnt euch einen Schemel mit ins Bad nehmen, da die Füße draufstellen, dann entsteht auch, wenn man am Klo sitzt, so diese Hock-Haltung eher und schon flutscht es besser.
Aber auch Potenzial für sozusagen Hausunfall, ne? Hier irgendwie ja, Bein gebrochen am Klo und so. Das ist dann
ja, ich meine, die meisten haben ja hinter sich eine Wand, wenn sie am Klo sitzen. Also da ist das Runterfallen mit
dem Schemel. Ich habe eine freistehende Ferguson 2000.
Ja, okay. Genau.
Der El Bandi, was würde der dazu sagen, dass er nur 2 Minuten auf der Ferguson verbringen darf?
Das ist ja der Zufluchtsort und da kann ich ihn sehr gut verstehen. Aber das ist ein anderes Thema, aber auch hier perfekte Überleitung. Ich habe ja erzählt, smarte Unterhose. Und ich sage euch auch gleich, warum die erfunden wurde, die smarte Unterhose. Vorher aber mal die Frage, wo wir so schön dabei sind zu gestehen, bevor man Stuhlgang hat, hat man ja häufig eher noch sowas wie Flatulenz. Im Schnitt, was schätzt ihr, wenn ihr wirklich mal ganz tief in euch reinhört, wie oft am Tag lasst ihr einen fahren?
Oh.
Um Gottes
auch die leisen. Also die in Anzahl, nicht in Litern, ja?
Das Liter, dann ist Durchfall.
Oder ein Schurz.
Dann ist Durchfall, Prolo. Also, ja,
genau. Du weißt natürlich, dass Luft auch Volumen hat.
Ja, okay. Gut, aber eher Kubikmeter.
In dem Fall ist wahrscheinlich angereicherte Luft. Also das ist, ich habe keine Ahnung.
Also jetzt mal
10, 12, 15 okay. Mal irgendwie sowas.
Ja, gute, ja.
Ja, würde ich auch so
das annehmen. Das ist auch tatsächlich 14 Mal ist die Annahme, die bisher galt, was Leute wohl im Durchschnitt pupsen am Tag, aber die wurde jetzt widerlegt. Es gibt einen Typen, der heißt Dr., sag mal nicht, aber Dr. Michael Levitt.
So, ich dachte Dr. Proctor.
Im Jahr 2000 hat der mal gesagt, das ist eigentlich unmöglich, das zu messen, wie oft man am Tag wirklich furzt. Der Typ hat auch den Spitznamen, besser als deiner, King of Farts, also König der Püpse, sage ich mal. Und dieser King of Farts hat gesagt, es ist wirklich schon seriöser Hintergrund, man muss das eigentlich wissen, um die Darmaktivität oder diese ganze Gastroenterologie zu verstehen. Und deswegen sind jetzt Forscher hingegangen und haben eine Unterhose entwickelt, die messen kann, wenn du einen fahren lässt. Und diese Unterhose haben sie eben Probanden angezogen.
Aber nicht eine weiße.
Also hier auf dem Bild ist es tatsächlich eine weiße. Da ist so ein, ich kann den Computer jetzt nicht umdrehen, da steckt so ein kleines Ding, sieht aus wie so ein Anal Plug, steckt da hinten so drin. Der misst wahrscheinlich, wenn da irgendwie Luft vorbeikommt. Und den hast du halt an und dann pupst du da den ganzen Tag vor dir hin. Und oh Wunder, es ist rausgekommen, dass der Durchschnitt tatsächlich bei 32 Püpsen am Tag liegt. Also deutlich höher, als man vermutet hatte, 32 Mal und bei einzelnen Personen sogar noch bis zu 59 Mal, also sogar noch 4-mal höher als der bisher vermutete Durchschnitt. Und das ist ganz, finde ich ganz interessant, dass es da so eine ganze Wissenschaft drumherum gibt und diese Forscher haben jetzt eine Aktion gelauncht, das ist hier in einem amerikanischen Artikel New York Post erschienen. Ich habe auch die tatsächliche Studie, also das mit der Hose ist echt wahr. Das ist eine längliche Studie, das will ich jetzt hier gar nicht alles vorlesen, wo die auch erklären, warum man die erfunden hat und wie wichtig das ist, diese, sag mal, Darmaktivität messen zu können, die Flatulenz. Und deswegen haben sie auch diese Untersuchung, diese Massenuntersuchung genannt. Ich habe noch nicht drauf geklickt, Human Flatus Atlas, also ich nenne es mal einen menschlichen Furzatlas. Mhm. Da kann man sich eben registrieren und eintragen, wie oft man am Tag pupst. Also ob jetzt mit Hose oder ohne. Und dann kann man so ein paar Kategorien vergeben, was man isst und so weiter. Und mit diesem, also es ist in der Wissenschaft ja recht häufig, dass sie so einen Atlas erstellen, um bestimmte Phänomene auch nach Regionen messen zu können. Und der Human Flatus Atlas untersucht eben jetzt sozusagen die Darmwindaktivitäten der Welt.
Würde mich doch gleich interessieren, ob Bohnen ihren schlechten Ruf wirklich verdient haben oder ob es viel schlimmere
ist. Ja, Hülsenfrüchte und ja, gibt's, also ist das jetzt nur eine Ankündigung oder können wir jetzt mal hören, wo am meisten gepupst wird?
Ich kann mal draufklicken. Ich weiß nicht, ob es da schon Messergebnisse gibt.
Weil ich hätte jetzt auch gesagt, also so in Korrelation mit dem, was man isst, ist sicherlich wichtig. Also das macht einen Unterschied, unterstelle ich jetzt mal.
Ich meine, Ballaststoffe sind ja wahnsinnig gesund. Das ist vielleicht deswegen steigt die Aktivität.
Ich weiß nicht, ob es hier schon Ergebnisse gibt. Es kommt eine sehr schöne Seite und dann steht so unter Human Flatus Atlas steht Everyone farts, but what's normal? We are using wearable sensors to create the first atlas of intestinal Intestinal Gas. Also tatsächlich kriegst du wohl eine Unterhose, wenn du daran teilnimmst. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Hier kannst du auf Join the Study klicken. Vielleicht machen wir das einfach mal. Komm, wir fragen uns mal danach ein, machen Join the Study. Ich würde sagen, der Prollo ist unser Proband, weil der hat die meiste Erfahrung.
Wie viele Wochen muss ich diese Unterhose denn am Stück tragen?
Das werden wir dann in der nächsten Folge erzählen. Aber wir klicken dann gleich mal auf Join the Study.
Wochenset.
Und dann kannst du, wird auch noch so, where do you rank? Also du wirst dann auch noch so eingerankt, also wo du in deinem Furzverhalten so in der Top 10 liegst. Das ist ziemlich geil. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich Wissenschaft, was sie hier machen. Also ich würde sagen, join the world's first scientific expedition into human flatters.
Bin ich dabei. Und wahrscheinlich ist die Unterhose dann auch noch biologisch abbaubar. Das heißt, du kannst sie dann im Garten nach Benutzung vergraben.
Ja, mit, als Dünger wahrscheinlich. Kannst du irgendwo mit reinbuddeln, dann wächst.
Je nachdem, wie lange du sie trägst, ist die wie manche Halle, ne? Frisch bestuhlt. Also das ist...
Okay, bevor das jetzt zu sehr abdriftet, also es ist wirklich ein lustiges, aber ernstes Thema und auch ein ernstes Anliegen tatsächlich, was die da haben. Also ich habe das jetzt nicht so nur zum Scherz erzählt, aber ich werde gleich Prollos Daten hier eingeben. Ich habe das Formular offen, Prollo. Du musst 18 Jahre alt sein, kommt gerade so hin und dann gucken wir mal bei der nächsten Folge, wo du da so rankst, international.
Bin gespannt.
Wahrscheinlich wird der Prollo den Sensor heimlich seinen Kindern in die Unterhose jubeln.
Wer weiß. Also, komm, das ist ein Family Effort.
Nein, ich stehe dazu. Ich bin ja...
Nee, vergiss. Die Ferraris müssen immer auf Platz 1 stehen. Es wird gepupst hier.
Ich bin Furzbündler. Ich kann mit unter 10 Furzen kann ich die 59, das Maximum volumenmäßig auf jeden Fall rausholen.
Okay. Man darf gespannt sein.
Wir schneiden das lieber weg.
Gut. Dann... So vielleicht können wir den Stuhlgang verlassen und irgendwo anders hinkommen. Beef, hast du noch irgendeine Geschichte, die du mir geklaut hast dabei?
Keine Ahnung, ich habe eine Geschichte, Übergang kriege ich jetzt irgendwie auch nicht sinnvoll hin. Hier geht es tatsächlich mal um Bier, also eines unserer sonstigen Kernthemen quasi. Und zwar gab es vor einiger Zeit, hat eine Familie in Zülpich ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer quasi eine Biersammlung geerbt, eher wider Willen. Und zwar geht es um eine Biersammlung mit 13.000 verschiedenen Biersorten, also Flaschen. Also die stehen dann auch so aufgereiht, ist auch ein Foto drin hier, wie das dann quasi aussah. Also es war dann offensichtlich ein Sammler, der dann da einfach Bierflasche an Bierflasche.
Sind das Billigregale?
Das habe ich jetzt nicht gefragt. Es sind einfach Regale, die wo einfach Bierflaschen nebeneinander aufgereiht sind, übereinander, nebeneinander, untereinander. Aber nicht hintereinander. Und die Familie, die das Haus gekauft hat, hatte jetzt so ein bisschen das Problem, dass sie jetzt nicht wussten, was sie mit der riesigen Sammlung anfangen sollten, weil die Biere teilweise auch schon 30 Jahre alt waren. Also trinken war jetzt auch keine Option. Und zugegebenermaßen sind 13.000 Flaschen zu trinken, auch das zieht sich nach hinten raus schon so ein bisschen. Also da muss man schon auch ehrlich sein. Jetzt wurde eine unerwartete Lösung gefunden, weil es Brauhaus hat quasi die Flaschen erworben, also hat das quasi die Sammlung übernommen und will die jetzt quasi selber ausstellen in so einer Art Museum. Also das ist wohl die Grundidee dahinter und Ich fand den Artikel aus zwei, ich finde ja an sich gar nicht so, also ein Brauhaus aus Essen übrigens, bloß am Rande, und ich fand das jetzt gar nicht mal so in sich so spektakulär. Ich fand so ein bisschen, also der Artikel ist aus dem Kölner Stadtanzeiger und da zeigt sich so ein bisschen, dass da aus wenig viel gemacht wurde, weil also der Artikel beginnt mit: eine wochenlange Zerreißprobe für eine Familie in Zülpich ist nun vorbei und so weiter und so fort.
Bierflaschen des Horrors.
Die Zerreißprobe bestand halt darin, dass man nicht wusste, was man mit diesen Flaschen machen sollte. Man hätte jetzt also simplere Menschen wie ich hätten gesagt, stell den Container vor die Tür und schmeiß halt alle rein, wenn du sie nicht haben willst. Also es gibt ja doch relativ smarte Lösungen für solche Dinge. Und wenn man das nicht sammelt und da keinen Effekt draus hat, dann würde ich sagen, ist das die Lösung, hast die Bude frei und gut ist. Und da macht der Stadtanzeiger schon so ein bisschen Artikel, als wenn das jetzt also ein riesen Joch gewesen wäre, unter dem die Familie sich gebeugt hätte. Und das Drama ist, dass dann die Wohnung, das Haus nicht rechtzeitig hätte renoviert werden können, damit die Kinder einziehen können.
Also Was du nicht weißt, das ist vielleicht eine Familie von trockenen Alkoholikern. Ja, das natürlich kann so. Natürlich alles sein.
Aber auch dann ist das ist ja dann Therapie. Dann kriegst du es vielleicht noch von der Krankenkasse bezahlt, wenn du die Flaschen alle wegschmeißt. Also das ist doch, muss man positiv sehen. Also da habe ich so ein bisschen gedacht, Leute, ey, muss denn so ein Artikel dann so aufgepumpt werden, mit wo du denkst, jo. Also statt einfach zu sagen, ja, die Firma, also das Brauhaus übernimmt die und ist ja gut, wenn so eine Lösung gefunden wurde. Aber da jetzt so ein Drama draus zu machen.
Haben ja auch ein ordentliches Gewicht, 13.000 Flaschen, aber die Decke ist in der Wohnung noch nicht eingestürzt.
Nee, stehen wohl auf in irgendwie ausgebaute Garage und sonst irgendwie Kellerräume und wo auch immer. Gut, also Keller. Insofern.
Kurze Frage, wieso hat denn der Verkäufer die nicht mitgenommen?
Oder ist er verstorben? Der ist verstorben tatsächlich. Also der Vorbesitzer ist verstorben. So einfach und ich nehme an, dass ich vermute mal, dass die Erben oder wer auch immer dann gesagt haben, ja, das Haus gibt's aber nur so komplett. Die wollten sich die Arbeit auch sparen, das zu entsorgen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Okay. Und wahrscheinlich angesichts der Wohnung oder Hausnot hat sich wahrscheinlich die Familie auch gefreut, dass sie überhaupt was gefunden haben und hatten dann das Entsorgungsthema. Aber wie gesagt, das hast du ja ganz oft bei Häusern, wenn du sowas kaufst oder wie auch immer, dass du die Bude erstmal leer räumen musst und
also Container und voll machen. Ein Aufruf hier, 13.000 Flaschen Bier umsonst abzuholen, würde schon viel bringen.
Der würde cool klingen, aber wenn die dann das Ablaufdatum sehen, wahrscheinlich zu Frust führen.
Die eine oder andere Flasche auch noch in Sütterlin bedruckt war, dann ist da irgendwie vielleicht die Begeisterung, ist ja nicht wie bei Wein oder so. Ne, wo das sagst, aber ich fand halt eben zwei Aspekte, die eigentliche Geschichte okay, ich finde jetzt 13.000 Flaschen tatsächlich auch als Sammlung erstmal beeindruckend. Also da hat einer schon auch lange gesammelt. Aber genau.
Und da wollte ich mal ganz kurz drauf einsteigen, weil mein Vater war ja auch ein Sammler. Der hat alle möglichen Dinge gesammelt, unter anderem Eisenbahnen. Die haben wir dann tatsächlich lange katalogisiert, als er verstarb, und auch recht erfolgreich verkauft. Das war aber eine Riesenaktion. Und ich habe ja auch zum Glück auch ein paar Brüder, die dann das mit mir zusammen gemacht haben. Dann hatte er auch jahrzehntelange Sammlungen von verschiedenen Eisenbahnzeitschriften. Ne? Und da habe ich auch erst gesagt, ja, kann man auch irgendwie verkloppen. Dann habe ich das auch versucht zu kategorisieren und habe es auch sogar, glaube ich, mal irgendwie eingestellt. Oder ich habe es sogar nie eingestellt. Ich habe dann aber gedacht, und das könnte ich mir vorstellen, war hier auch der Fall, ist eigentlich zu schade, das wegzuwerfen. Das waren 6 Kartons mit Zeitschriften. Da würde vielleicht ein Normalsterblicher sagen, ja, fort damit, ist dann mir egal. Aber ich fand das irgendwie, und dann habe ich hier verschiedene Eisenbahn-Hobby-Vereine angeschrieben, ob sie das haben wollen. Also ich wollte es nicht verkaufen, wollte ihnen das einfach schenken. Ich habe gesagt, das ist irgendwie so, mein Vater hat da jeden, die sind auch teuer, diese Zeitschrift, irgendwie jeden Monat irgendwie 40, 50 Euro in verschiedene MIBA und wie die alle heißen, Zeitschriften investiert. Und ich wollte sie nicht einfach wegballern. Hat keiner haben wollen. Und am letzten Endes, das stand über ein Jahr bei mir rum. Dann bin ich zum Altpapier gefahren, hab's alle verklappt. Ne? Das war die einzige Lösung. Also insofern war deine smarte Lösung wahrscheinlich von vornherein, wäre der beste. Man muss dann wahrscheinlich konsequent einfach sein, um eben nicht zu einer Zerreißprobe. Aber mich haben diese Zeitschriften auch belastet, weil du schleppst sie auch ständig da rum.
Aber das ist ja nicht die Zeitschrift, sondern der Gedanke oder der Umgang damit. Und das finde ich eben das Spannende bei dem Sammeln. Oder wenn also Leute Sammelleidenschaft haben, es wird ja alles Mögliche gesammelt von Menschen, also vom Kugelschreiber bis sonst wohin.
Ich sammle Muscheln.
Ja, was auch immer, völlig egal. Ne? Aber da finde ich halt, das hat ja dann für den oder diejenige vielleicht eine Bedeutung, aber für den Rest der Menschheit in aller Regel nicht. Ja. Und das ist halt so der Punkt. Also da muss man einfach dann sagen, okay, weg damit. Also vielleicht findet man ja noch einen Sammler, den es interessiert, mal mit deinen Zeitschriften irgendwie, aber offensichtlich, aber es gibt ja auch alles. Also wenn es jetzt nicht, deswegen, also ich finde da einfach.
Ja, aber ich tue mich echt schwer, Dinge wegzuwerfen, die irgendwie schon rein vom, was ist ein Glas, was nicht kaputt ist. Das kann ein hässliches Glas sein. Aber da denke ich so, das ist ja noch in seiner Funktion und auch von dem ganzen Körperlichen her, muss das ja einen Wert haben. Das hat mal jemand hergestellt, da sind Materialien für verwendet worden und das hat auch noch die Funktion oder funktioniert noch so, wie es gedacht ist. Nur ich will es halt nicht mehr haben, weil ich habe 5000 Gläser so ungefähr. Und da tue ich mich dann schwer, so Dinge wegzuwerfen. Bei den Bierflaschen hätte ich mich wahrscheinlich sogar leichter getan, die wegzuballern, weil es auch bei mir nichts auslöst, jetzt direkt das so als eigene Sammlung fortzuführen. Naja, Aber das ist so irgendwie, wenn ich dann denke, so, das ist so Verschwendung, da wird das so klar. Also es gibt auch keinen Sinn da drin, 13.000 Bierflaschen zu sammeln, aber da, ich bin der Letzte, der dem das zusteht, das zu kritisieren. Ja, nee, ich bin ja selber so ein Sammler.
Ja.
Ne? Aber ja, das ist, da merkt man sehr schnell, das ist oft eine subjektive Geschichte, die dahinter steckt und hat dann den vermeintlichen Wert gar nicht so für andere Leute, auch wenn man Geld dafür ausgegeben hat.
Fort damit.
Muss man ja vorstellen, wenn jede Bierflasche einen Euro nur gekostet hat, hat er auch 13.000 Euro da investiert. Das ist ja.
Na, das wird noch viel mehr gekostet haben, unterstelle ich jetzt mal. Aber, ja. Und ja, eben, ich sagte ja eben, also das mag eine individuelle Bedeutung haben, aber in der aller Regel, und mein willkommen in der Überflussgesellschaft, ne, das ist halt das Problem. Oder das heißt, wir haben halt von allem zu viel und das zweimal, das ist leider so.
Hat er sich das Bier vom Munde abgespart? Und dann sowas.
Who knows? Vielleicht hat er immer zwei gekauft, eins getrunken.
Der Idiot hätte sie mal trinken sollen, dann kann er den Kronkorken wieder drauf machen.
Ja, und den also hätte er jetzt meine Sammlung überlassen.
Oder Wasser reinfüllen.
Oder Leute, die Kronkorken sammeln, wer weiß. Also ja, soll es auch geben.
Ganz verrückte Typen. So.
Ach ja. Ja, das war meine Biergeschichte, sorry. Ich fand das, wie gesagt, von der Meta-Ebene ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber von einer anderen Ebene Perspektive nochmal betrachtet, schon nochmal
irgendwie entspannt. Komplett, also das ist so, das ist immer dieses Clickbait von den Zeitschriften, dann auch die, da falle ich jedes Mal drauf rein, weil ich finde dann die Überschrift ansprechend und reg mich dann auf, was da quasi nichts dahinter steht. Aber der Prollo hat vielleicht noch irgendwas mit Gehalt.
Ich glaube auch, der Prollo hat schon eben so angesetzt.
Ich habe vor allem mal wieder was dabei, was auf einer wissenschaftlichen Studie basiert von der National Academy of Sciences. Und das habe ich sogar aus dem Guardian, weil ich ja auch Französisch kann. Nee, es sind Engländer sind das. Aus dem The Guardian. Und Le Gardien.
Der Gärtner.
Der Gärtner, ich
genau. Genau, also aus dem Gartenmagazin. Und was schätzt ihr? Wir kennen unangenehme Leute. Ja, nicht jeder von uns, angeblich laut Studie so 30% der Menschen haben in ihrem sozialen Netzwerk, also im Bekanntenkreis, Leute, die hier Hässler genannt werden. Also letztendlich, ich übersetze mal, es sind einfach anstrengende Leute, ja, sind nervenzehrende Leute. Und ich weiß nicht, ob ihr da jemanden habt, an den ihr denken könnt. Aber was schätzt ihr, wie viel stärker altert ihr, wenn ihr so jemanden in eurem Bekanntenkreis habt?
Also eine nervige Person.
Ja.
Also um wie viel Prozent? Mhm. Okay, also bestimmt ums Doppelte.
Ums Doppelte?
Ja, oh, das nicht ja. Machen die fertig.
Ja, sagen wir mal.
Also noch schlimmer sind dumme Leute. Okay. Dumme, nervige okay. Leute. Dann vielleicht 50%.
Okay, also braucht er nicht ganz so pessimistisch zu sein, aber immerhin 1,5% und auf 70 Lebensjahre ist das ja schon ein ganzes Stück. Im Schnitt, altert ihr schneller, wenn ihr so einen im Bekanntenkreis habt. Und jetzt statistisch gesehen sind solche Leute eher im Kollegenkreis oder auch als Mitbewohner zu finden, eher keine Freunde, ja, aus offensichtlichen Gründen wahrscheinlich. Und die Forscher weisen übrigens darauf hin, dass es keinen kausalen Zusammenhang jetzt nachweislich unbedingt gibt. Vielleicht ziehst du ja auch einfach, weil du selber anstrengend bist, anstrengende Leute an. Wer weiß das schon, das steht jetzt hier nicht. Aber wir wissen jetzt definitiv bewiesen, anstrengende Leute lassen uns schneller altern. Das gilt vor allem insbesondere für Verwandte. Ja, Verwandte, die dieser Kategorie angehören, zeigen wirklich den stärksten am konsistentesten führen die zum beschleunigten Altern. Ehegatten hingegen nicht signifikant. Mhm. Also wenn man sich auf so jemand einlässt, ne, vielleicht finden sich da auch immer zwei, ist kein Faktor. Insofern vielleicht ja, einfach.
Ich glaube, bei Verwandte wirst du auch am schwierigsten los.
Richtig.
Also ja, Kollegen, ja, die nerven, den kannst du aus versuchen, zumindest aus dem Weg zu gehen.
Aber
Freunde, da sortiert man aus und so weiter. Aber
ja. Wie weisen die das nach?
Ja, das ist jetzt hier, das ist ja jetzt nicht das wissenschaftliche Fachmagazin, sowas lese ich ja nicht. Also ich glaube, ich kann das gerne für euch recherchieren, was wie das nachgewiesen wird. Also wahrscheinlich genauso valide wie Unterhosen.
Ja, man sagt ja, da sind mir wieder ein paar graue Haare mehr gewachsen. Zählt man die grauen Haare jetzt oder was? Das ist ja irgendwie so ein bisschen schwierig zu sagen, wie misst man
das? Ich vermute, die haben gemessen, was das mit deiner
Sterblichkeit
oder sonst was.
Er hätte jetzt auch so Stressindikatoren, Bluthochdruck und solche Geschichten. Und daraus kannst du ja dann auch eine gewisse körperliche Reaktion dann prognostizieren. Beziehungsweise da gibt es ja wahrscheinlich genug Daten, dass du weißt, also wenn du dann durch sowas erhöhten Blutdruck hast oder was auch immer.
Ja, das biologische Alter wird hier genannt.
Dann wirst du dann halt irgendwie, alterst du einfach entweder schneller oder aber siehst dann irgendwann so alt aus, wie du bist oder andersrum.
Ja, aber hat das nicht auch was mit der eigenen Einstellung zu tun? Also es gibt doch Leute, die regen sich viel schneller über alles und jeden auf als andere, die mit so einer gewissen Grundgelassenheit durchs Leben gehen. Ob die dann dadurch sicherer sind, vielleicht kriegen die dann auch trotzdem Herzinfarkt. Zumindest. Aber ich bilde mir immer ein, die gelassenen Menschen sind etwas resistenter.
Haben weniger Bluthochdruck.
Ja, finde ich einen spannenden Aspekt. Also dass man eben sagt, ja, wenn man in der Lage ist, das auch wegzudrängen oder zu sagen, ja, ich ignoriere es halt einfach.
Ja.
Also, das kann durchaus sein. Das wird aber in der Studie jetzt nicht, also da geht es erstmal nur um die nervigen Leute.
Richtig, also was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man auch von angenehmen Personen umgeben ist, das hebt dann den Effekt wieder ein bisschen auf. Aber was wollen wir machen? Ja, die nervigen Leute müssen einfach.
Können ja nicht alle so einen schönen Podcast haben wie wir.
Ja, genau. So. Was machen wir jetzt mit der Information? Hier ist noch ein schöner Spruch am Ende. Eine Stunde mit dir ist wie 5 Zigaretten rauchen.
Oh. Der ist ja geil, den muss ich mir merken.
Und die heißen Hassler, diese Menschen?
Hassler, ja.
Ach, Hassler oder was?
Ja, nee. Also,
das war ein englisches Wort. Ich habe kurz an Icke Hassler gedacht.
Ja, ich habe auch das
zu tun. Das ist ein Held meiner Jugend.
Ja, das ist alles eine Familie, die heißen.
So, Leute, ich habe euch noch was zu Insekten versprochen am Anfang. Und es ist, ich find's unfassbar, was die Welt da der Insekten wieder zu bieten hat. Und zwar der wilde Tabak, der braucht jede Pflanze auch. Ein Insekt, das ihn bestäubt, damit er sich fortpflanzen kann. Der blüht und dann wird ein Duft ausgesondert von der Pflanze. Nachts steht hier in dem Artikel, übrigens von der Max-Planck-Gesellschaft, der Artikel. Und dann kommt der Tabakschwärmer, das ist eine Motte.
Ich dachte, der Raucheraal.
Nee.
Oh. Verehrtes Publikum, es sinkt
unglaublich
für Sie das Niveau.
Also, der Tabakschwärmer kommt. Das ist eine Motte. Der bestäubt die Pflanze. Und das Problem bei der Geschichte ist aber, dass diese Motte auch ihre Eier auf dieser Tabakpflanze ablegt. Und aus so Eiern kommen bekanntlicherweise Raupen. Und die Raupen fressen dann die Pflanze. Das ist natürlich schlecht für die Pflanze. Und so eine Pflanze ist aber schlau. Die ist nämlich in der Lage, in dem Moment, wo die Blätter angefressen werden, wieder einen ganz ähnlichen Duft abzusondern, der wiederum sogenannte Raubwanzen anlockt, die dann wiederum die Raupen von dem Tabakschwärmer auffressen. Und das finde ich unheimlich spannend, dass die Pflanze, ich meine, man kann ja nicht sagen, boah, die ist ja schlau, die Pflanze, ne? Also erstens hat es raus, es kann ja nicht jede Pflanze durch jedes x-beliebige Insekt bestäubt werden, das ist ja bekannt. Also sie ist in der Lage, genau das Insekt anzulocken, das es braucht. Und dann ist es in der Lage, sich gegen die Raupen dieses Insekts quasi ebenfalls durch einen Duftstoff zu verteidigen. Was sagt ihr dazu? Ich finde das geil.
Das aus Sicht des Insekts ist das natürlich schon ein bisschen kacke. Aber ja, die Tendenz ist ja die gleiche wie Menschen, die sich Katzen halten, um die Mäuse loszuwerden. Und manche halten sich ja auch Hunde, um die Katzen loszuwerden. Und am Ende hast du einen Löwen in der Wohnung, weil, warum? Ich drifte ab. Jedenfalls, also ich bin fasziniert von sowas, weil das muss ich ja irgendwie mal entwickelt haben.
Keine Ahnung. Es war doch nur Kaffee, was er hatte. Irgendwie.
Ja, ich vertrag nichts mehr. Das ist das Alter.
Ja, das Letzte, was du gesagt hast, muss ja irgendwann mal entwickelt haben. Das ist ja, Mutationen haben ja nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es ist Zufall. Also, wenn man so sagt, das ist besonders schlau, das ist eigentlich eine komplett falsche Aussage. Mhm. Und aber es hat sich durch Mutationen ebenso durchgesetzt. Und ich musste an hier unser Bio-Experte Reinher, oder?
Ja.
Der an dieser Stelle schöne Grüße an den Reinher, der weiß das wahrscheinlich alles in- und auswendig. Das Interessante ist nämlich, oder zumindest für die Experten interessant, ein und dasselbe Gen steuert genau beide Duftstoffe. Ne? Also dieses Anlocken der Motten und dann auch noch das Anlocken der Raubwanzen für die Verteidigung. Und das nennt sich Pleiotropie. Das ist in der Biologie ein Fachbegriff, den der Reinher uns dann irgendwann mal, wenn er wieder als Gast kommt, noch genauer erklären kann. Aber ich finde es mega spannend.
Mhm. Ja. Ja. Erinnert mich von Abläufen so ein bisschen, ist mal die, nennt es jetzt mal Leitvariante, aber der Reinher hatte das damals ja geschildert mit den, im Prinzip spielte da Ameisen, die dann von Schafen gefressen wurden und die dann entsprechend in dieser Weise, das war ja auch eine faszinierende Abfolge von,
Kreislauf,
von,
ne?
von Dingen oder von einzelnen Schritten, die per se ja nicht zwingend immer logisch sind, also sondern das, also da muss er erstmal drauf kommen und dann die eine Ameise wurde dann noch so vergiftet, im Prinzip vorher durch so eine Art Nervengift, dass die auf die Spitze von einem Grashalm gekrochen ist und im Prinzip geschrien hat, friss mich, damit sie aber dann ins Hirn des Schafs gelangen konnte. Faszinierend.
Ja, also faszinierend, das, ja. Mit den Löwen, was ich eben sagte.
An der Stelle kann man nur die
Haustiere.
Die Folge Parasiten, wir hatten mal irgendwie irgendwas mit Parasiten mit dem Reinher, da hat er ja auch genau diese Verkettung, diese von Natur gegebene Verkettung oder gewünschte, so angelegte Verkettung mal dargelegt am Beispiel von irgendeinem Parasiten. Das war genial, also wie die dann ins Schafhirn gelangen. Mhm. Nicht ganz so komplex ist die Geschichte, die ich noch versprochen hatte. Ich habe die smarte Unterhose abgehakt, aber das smarte Auto und lustige Geschichten darum stehen noch aus. Und ich habe jetzt keine Liste, wie ich sie gerne habe, von smarten Autos, sondern komme von wo ganz anders her, nämlich aus der Schweiz. In Basel, im Baselgebiet, hat es am 8. März eine Abstimmung, ein Volksentscheid zu ganz vielen Themen gegeben. Und unter anderem zu dem Thema Tempo 30 in der Innenstadt. Also gibt es so Tempozonen. Und der TCS, das ist der der Touring Club Schweiz, also sowas wie der ADAC der Schweiz, der hat eine Initiative gefahren und hat gesagt, ja, die vertreten da auch so die Autolobby, weg mit den 30 Zonen. Tempo 30 muss weichen, er hat freie Fahrt für Schweizer Bürger. Und haben dann so schöne Plakate geschrieben, wo dann so durchgestrichene Verkehrsschilder drauf sind mit einer 50 und auch durchgestrichene die 30er, aber überwiegend eben auch ein sehr großes Verkehrsschild mit der Zahl 30 drauf. Also wie so ein Tempolimit halt aussieht. Das haben sie 800 Mal in ganz Baselland verteilt und haben damit gegen die Einführung und die Ausweitung dieser Tempo 30 Zonen protestieren wollen. So weit, so gut. Dummerweise haben smarte Autos, die es in der Schweiz wahrscheinlich aufgrund des höheren Grundeinkommens häufiger gibt als bei uns, die als Verkehrsschilder wahrgenommen und überall, wo diese Plakate sind, auf 30 abgebremst. Das kann man wohl bei vielen Autos so einstellen. Also das kann man auch ausstellen, weiß ich. Aber manche Leute haben das so eingestellt, wenn du ein Verkehrsschild siehst, bremst mich runter auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das war oder klingt erstmal ganz lustig, war aber natürlich da ein Problem, wo eigentlich Tempo 100 oder sowas vorgesehen ist. Ne? Auch da hing mal so ein Plakat und das Auto so, oh shit, hier ist nur 30. Und ist das Auto in die Eisen gestiegen. Ja.
Ich habe mir in meinen Tesla so eine Harndrang-Taste einbauen lassen.
Das, was das der Bender schildert, ich könnte es schwören, selbstreferenziell jetzt an dieser Stelle wieder, dass ich das mal vorgetragen habe, genau dieses Problem, dass Gegenstände, die gar keine Verkehrsschilder sind, als solche wahrgenommen werden und dann die Autos komplett fehlreagieren.
Ja, hast du vor grauen Vorzeiten vor unserer kleinen Pause. Und das alles, was davor war, habe ich vergessen. Aber das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das ein. Aber hier fand ich es halt besonders witzig, weil die Initiative eigentlich darauf abzielt, genau das, was da passiert, zu bekommen. Und die sorgen jetzt quasi selber im ganz Baseland für eine Tempo-30-Zone oder sorgen dafür. Nicht Cliffhanger, sondern eben nicht Cliffhanger. Der 8. März ist ja vorbei. Also die haben auch verloren. Also bei der Volksabstimmung hat sich das Volk eindeutig gegen diese Initiative entschieden und gesagt, wenn es irgendwo eine Tempo-30-Zone geben soll, dann soll es die halt geben.
Ah ja, sehr gut. Ich, witzigerweise, top Überleitung. Ich habe nämlich auch noch, ich hatte ja noch eine Feuerwehrleute-Geschichte angeteasert und die passt halt auch ganz wunderbar dazu, wobei hier auch, da sind wir wieder im Tierreich, also hier wiehert auch der Amtsschimmel. Also die Überschrift ist aus dem Spiegel übrigens, jetzt mal Überraschung, surprise.
Den lese ich nicht mehr.
Genau. Feuerwehrmann bei Einsatz geblitzt. Jetzt drohen Bußgeld und Fahrverbot. Und es war tatsächlich so, das spielte in Taucha in Sachsen. Und ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der das schon seit 34 Jahren macht, der ist in einer Zone geblitzt worden mit, also das war eine Tempo-30-Zone auch, und er ist damit 69 km/h pro Stunde geblitzt worden, allerdings im Einsatz. Also der hatte tatsächlich Martinshorn an und er hatte Blaulicht an und die waren auf dem Weg zu einem Brandherd. Also das ist eigentlich das, was ein Feuerwehrmann tun soll, irgendwie würde ich jetzt mal sagen, und auch ein Feuerwehrauto. Das hatte also ordnungsgemäß Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet und hat dann aber rund einen Monat nach dem Einsatz hat er ein Schreiben vom Ordnungsamt bekommen und die Stadt Taucha verhängte schließlich ein Bußgeld und es wurde eine Stellungnahme angefordert und daraufhin hat die Stadt Taucha dann ein Bußgeldbescheid mit einem Bußgeld in Höhe von 369 Euro, 2 Punkten in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot ausgesprochen.
Seitdem ist Taucha abgebrannt.
Und da denke ich halt, dann kam es natürlich zu einer längeren Diskussion. Also das wurde dann auch mal der Feuerwehrmann heißt Lange mit Nachnamen und er hat dann auch einen Vergleich irgendwie abgelehnt, weil er sagte, ich bin mir ja keiner Schuld bewusst, ich habe ja nichts Falsches getan. Ich habe ja im Dienst, also im Einsatz eben, um einen Brand zu löschen, möglichst schnell. Ich kann mich doch nicht an die Verkehrsregeln
halten. Müssen die doch, glaube ich, auch gar nicht.
Also ja, es scheint aber hier, dass das Ordnungsamt da tatsächlich kein Einsehen hat. Also das ist tatsächlich, die beharren auf dieser Durchsetzung des Bußgeldes.
Aber gibt es nicht in der Straßenverkehrsordnung dieses so Sonderrechte?
Ja, ich meine, du darfst 20 drüber, aber halt nicht beliebig.
Genau, also das
mit 50 in der Fußgängerzone wäre zum Beispiel dann schwierig.
Aber du kannst das limitiert.
Ja, es besteht ja immer die Gefahr, dass du jemanden dann Unbeteiligtes mitnimmst. Ja. Ja,
das ist halt. Das ist eben der Hintergrund und jetzt aber das Ergebnis ist also auch da, dass er halt auch nochmal sagt, also ich war jetzt 34 Jahre im Dienst am Bürger, so nennt er das, wenn er bei der Freiwilligen Feuerwehr und wenn aus meiner Tätigkeit ein persönlicher Schaden erwächst, anstatt dann will ich das auch nicht mehr machen. Das heißt, er schmeißt jetzt auch die Brocken hin, in Anführungsstrichen, und der Bürgermeister, der Stadt Taucha hat sich dann auch noch versucht, da einzuschalten und hat dann auch nochmal die Bedeutung eines respektvollen Umgangs zwischen Feuerwehr, Verwaltung und Politik und entschuldigte sich dafür, dass ich die Situation so entwickelt habe. Aber eine Lösung konnte er wohl auch nicht anbieten. Dinge, die man nicht zwingend verstehen muss.
Nee, oder? Muss man nicht verstehen.
Nee. Also ich habe auch gerade hier mal die Google-KI gefragt, die sagen, in der StVO gibt es Sonderrechte und es gibt kein generelles Tempolimit für diese Einsatzfahrzeuge. Aber wie der Prollo richtig sagt, dennoch muss der Fahrer das Fahrzeug sicher beherrschen und Gefährdungen anderer ausschließen. Vielleicht kommen die darüber, dass sie sagen,
das ist die Argumentation,
Wenn du mit 40 Sachen über dem eigentlichen Limit fährst, dann hast du das halt, dann gibt es ja einen Grund, warum dieses Tempolimit.
Aber wie du eine Gefährdung Dritter ausschließen sollst, also wenn du über eine rote Ampel fährst, das kannst du nicht 100% ausschließen.
Er war ja in Anführungsstrichen nur zu schnell.
Ja, generell.
Ja, ich weiß nicht. Ihr wart ja auch schon im Straßenverkehr, also so ein Feuerwehrauto mit Martinshorn und Blaulicht, das nimmt man schon wahr, auch aus der Distanz. Also das ist wirklich, würde ich jetzt sagen, ich finde es tatsächlich ein bisschen befremdlich, dass da so eine Posse draus entsteht irgendwie und dass dann eine zwischendurch, selbst wenn er geblitzt wurde, dass dann eine zwischendurch gesagt wird, okay, komm, ja, war jetzt ein bisschen schnell, nächste Mal, aber ja,
wir gehen vor allem, sicher. Dass die das ist dann, absurd. Da ist ja nichts passiert. Ne? Dass sie dann sagen, okay, du musst eigentlich, man kann ja sagen, eigentlich gilt das auch für dich, ja, weil hier ne, diese Einschränkung, aber da du ja im Einsatz warst und ja auch tatsächlich nichts passiert ist.
Naja.
Ja. Komisch.
Ja, es ist, manche Dinge muss man nicht zwingend verstehen.
Ja. Vor allem gerade bei der Freiwilligen Feuerwehr, soweit ich weiß, haben die doch eh so ein Nachwuchsproblem. Also das ist da wahrscheinlich auch nicht gut, so der absolute Traum.
Das wird jetzt das Ordnungsamt möglicherweise nicht so richtig wahrnehmen.
Also naja gut, aber auch
wie gesagt, also wenn ich mal in meine, also in jeder zweiten TKKG-Folge war ja der Zündler war ja selber freiwilliger Feuerwehrmann. Ja, da sollen sie froh sein, dass er den Brand nicht selber gelegt hat, um mal wieder rauszukommen.
Um wieder Kit geben zu können, ne? Dass er mal wieder schnell fährt. Ja, also ich weiß es nicht. Also, nee, also ich finde es befremdlich und finde das auch, also Dinge, die man irgendwie nicht braucht.
Dinge, die man nicht braucht. Was man auf jeden Fall braucht, ist diesen Podcast hier. Also ich kann sagen, das hat mir wieder Riesenspaß gemacht. Und wenn es nur dafür da ist, um ein bisschen mein Leben zu verlängern und mich mit positiven Menschen zu umgeben.
Was Lebensverlängerung angeht, muss ich reingrätschen. Also der Käsekuchen vorher war natürlich nicht zwingend lebensverlängernd.
Ja, aber es kompensiert.
Dass du auch alle zwei Wochen wieder diesen Käsekuchen backen musst. Das ist wirklich erstaunlich.
In verschiedenen Variationen vor allem.
Es gibt ganz viele ganz verschiedene Käsekuchen.
Was war das jetzt heute nochmal? Das darfst du jetzt gerade sagen. Das
ist der San Sebastian Käsekuchen-Variante oder Cheesecake-Variante.
Okay.
Ja. Vorwiegend fettig.
Wahnsinn.
Geschmeidig.
Super. Also das lassen wir uns jetzt noch ein bisschen auf der Zunge zergehen und würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen uns wieder zuhört, wenn es heißt Voll in die Presse, der schräge Medien-Podcast. Bis dahin, macht's gut und bis bald.
Tschö.
Tschüss.
Ciao.